Heute im Podcast die Entire Stories Gründerinnen Jacqueline Taborski und Elena Gerdes.
Wenn wir jetzt schon unser eigenes Ding machen und gerade noch in der Konzeptionsphase sind und noch nicht live sind, dann lass uns doch den Anlass jetzt nutzen und ein Impact-Business draus machen und auch irgendwie unseren Teil dazu beitragen, dass die Modeindustrie eine bessere wird, weil jetzt haben wir es ja selber in der Hand. So im Angestelltenverhältnis hat man ja immer nur begrenzten Spielraum auf der großen Skala, was zu entscheiden und eine Richtung vorzugeben. Und da war der Moment, wo wir gesagt haben, jetzt gerade alles ist offen, wir können alles machen, was wir wollen, dann lass es uns jetzt direkt richtig machen und dann da voll auf Nachhaltigkeit gehen.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere von Born Originals. Mein Name ist Melvin und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast. Hallo Jacqueline, hallo Elena, schön, dass ihr hier seid im Normal Get You Nowhere Podcast. Wir wollen direkt reinstarten, wenn wir diesen Podcast jetzt auf einem Event live auf einer Bühne machen würden. Wie würde man euch vorstellen?
Erstmal danke für die Einladung. Cool, dass wir hier sein dürfen. Wie würde man uns vorstellen, Elena?
Gründerin von Entire Stories.
Ja, also unsere Mission ist ja, Fair Fashion zum neuen Standard zu machen und konkurrenzfähig gegenüber Fast Fashion zu machen. Und das wäre wahrscheinlich das Intro. Und dann würde man sagen, es sind die Gründerin von Entire Stories.
Ja, cool. Ja, tatsächlich wegen Entire Stories und eurer Story dahinter habe ich euch ja auch eingeladen in den Podcast, dass wir einfach drüber sprechen, weil ich das halt spannend finde, wie ihr das Thema vorantreibt und wie ernst ihr das auch nehmt. Und ich glaube, es macht Sinn, dass ihr einfach mal kurz ein bisschen was zu Entire Stories erzählt, der Weg dahin, einfach kurz das Ganze mal skizzieren.
Wo willst du, dass wir anfangen? So bei unserem persönlichen Lebenslauf oder quasi ab Gründung?
Nee, und erzähl erstmal so, was Entire Stories ist, was ihr da alles macht und dann gucken wir gleich mal, wie ihr dahin gekommen seid.
Also Entire Stories ist ein Marketplace für nachhaltigere Newcomer-Fashion-Brands und wie Jacqueline gerade schon gesagt hat, wollen wir nachhaltige Mode für jeden verständlich, zugänglich und attraktiv machen. Wir wollen also zeigen, dass Slow Fashion eigentlich genauso nice sein kann wie Fast Fashion und absolut konkurrenzfähig sind. Und unser Name sagt ja schon so ein bisschen, dass es bei uns nicht nur um die Produkte der Brands geht, sondern eben auch wirklich um die Brands. Also wir wollen bei Entire Stories die ganzen Geschichten hinter den Marken erzählen und zeigen, welche Menschen stehen dahinter, wie sieht die ganze Wertschöpfungskette aus, was macht die Produkte aus, genau.
Welche Materialien werden benutzt? Warum sind die besser? Also bei uns geht es nicht nur darum, dass wir ein Online-Shop sind und dass du nachhaltige Mode bei uns kaufen kannst, sondern auch, dass du dich überhaupt erstmal mit dem Thema auseinandersetzt. Das ist ein guter Einstiegspunkt für alle, die sich mehr in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln wollen, die sich nachhaltiger kleiden wollen, weil wir auch viel Aufklärungsarbeit leisten. Weil wir festgestellt haben, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, dass es super schwer ist, einen Einstieg zu finden, wenn man noch kein Experte auf dem Thema ist. Also was ist der Unterschied zwischen Biobaumwolle und konventioneller Baumwolle? Warum ist es vielleicht besser, wenn in Portugal produziert wird als in China? Oder ist es überhaupt immer besser? Und wenn nicht, woran erkenne ich den Unterschied? Also solche Themen, das ist halt extrem komplex. Und da versuchen wir quasi Sparring-Partner für alle Kunden zu sein und zu erklären und so transparent wie möglich darzustellen, was ist besser an den Produkten, was ist besser an den Marken und wem kann ich vertrauen.
Und gleichzeitig aber auch die Inspiration geben, um zu zeigen, so man kann auch mit nachhaltiger Mode nice Looks kreieren und gut aussehen.
Okay, also ihr habt eine Plattform gebaut, wo Brands dann im Marktplatzprinzip ongeboardet werden, verkaufen, ihr seid im Prinzip dann die Schnittstelle und bietet darüber hinaus Mehrwert, indem ihr halt Content bietet, Inspiration. Beratet ihr dann auch die Firmen, die irgendwie mit euch zusammenarbeiten wollen oder wie läuft das ab?
Wir entwickeln uns jetzt ein bisschen in die Richtung. Also je länger wir es machen, desto mehr Expertise bauen wir in dem Bereich auf und je jünger die Brands sind, desto mehr profitieren die davon, würde ich sagen. Und es hängt halt sehr stark davon ab, in welchem Stadium sich die Brand befindet. Aber wir merken schon, dass gerade bei Brands, die auf dem Weg in eine sehr nachhaltige Richtung sind, dass wir da gut Sparring leisten können und dass wir die auch gut connecten können mit anderen Marken. Aber wir sind aktuell jetzt keine Consultancy für nachhaltige Brands. Mhm. Noch nicht vielleicht.
Ja, Nachhaltigkeit wird natürlich auch inflationär benutzt. Also jeder versucht irgendwie nachhaltig zu sein, manche mehr, manche weniger. Habt ihr da irgendwie konkrete Kriterien für die Brands, dass ihr sagt, okay, du bist uns nachhaltig genug oder, ne, oder muss es quasi der 100% Ansatz sein? Wie geht ihr da vor?
Also wir glauben erstmal, dass es ein 100%, also zu 100% nachhaltig gibt es einfach de facto nicht, weil wenn man was Neues produziert, werden Ressourcen verbraucht so und das Produkt muss transportiert werden und so weiter. Was wir machen ist, wir beschäftigen uns in erster Linie mit den Intentionen der Menschen, die hinter der Brand stehen. Also wir unterhalten uns halt wirklich mit den GründerInnen der Brands und stellen erstmal natürlich so die klassischen Fragen, wo wird produziert, mit welchen Materialien wird produziert, wenn wir merken, okay, da wird zum Beispiel noch ein Virgin-Rohstoff benutzt, also zum Beispiel Virgin-Polyester, wie sieht's da in der Zukunft aus, was für Pläne habt ihr damit, steckt ihr euer Geld in Forschung, in eure Produktion oder eher so komplett in Marketing, also wir versuchen einfach herauszufinden, was die Intention und das Wertesystem der GründerInnen sind, weil wir glauben letztendlich, dass wenn man die richtigen Menschen unterstützt, dass man dann auch wirklich was für die Branche tut. Und dabei, ja, ist es natürlich manchmal schwierig, weil grundsätzlich funktioniert es ja so, dass die meisten sich auf Siegel verlassen, weil dann sind unabhängige Institutionen da, die schon mal geprüft haben, zum Beispiel eine Produktion oder Materialien oder ähnliches. Allerdings haben wir gesagt, dass wir eigentlich uns nicht nur darauf verlassen wollen, sondern dass wir ein bisschen mehr hinterfragen wollen, weil die Siegel zu bekommen am Anfang tatsächlich relativ teuer ist und deswegen können sich das oftmals wirklich idealistische junge Brands nicht leisten. Und ja, genau. Aber grundsätzlich achten wir natürlich, also um es nochmal zusammenzufassen, darauf so, wo wird produziert, welche Materialien werden benutzt, wie werden die Leute behandelt, die die Sachen produzieren.
Ja, wir haben unterschiedliche Kriterien, die bei uns quasi auf der Plattform als Nachhaltigkeitskriterien gelabelt sind. Das ist sowas wie upcycled, also Mode, die gar nicht neu produziert wurde, sondern wo vorhandene Stoffe in höherwertiges Produkt umgewandelt werden. Handmade, also wir haben auch Styles und Produkte auf der Plattform, die von den GründerInnen selber produziert werden oder die ein eigenes Team haben, entweder hier in Deutschland oder wo eben produziert wird und das selber führen und entsprechend eben auch Standards einhalten und setzen können. Dann haben wir vegan als Nachhaltigkeitskriterium für, es ist einfach ein sehr relevantes Kriterium für alle, die sich auch vegan ernähren. Viele wollen dann sich auch vegan kleiden, da ist dann Leder zum Beispiel eben oder tierische Fasern wie Wolle sind dann raus quasi. Was haben wir noch?
Das waren drei. Wir haben aber auch sowas wie For the People zum Beispiel. Genau. Das haben wir so ein bisschen selbst definiert, weil super viele der Brands auf Entire Stories auch soziale Projekte unterstützen. Die spenden dann zum Beispiel 10% ihres Gesamtumsatzes oder ähnliches halt immer an NGOs oder Organisationen oder haben teilweise auch selbst Vereine oder NGOs gegründet.
Und arbeiten mit denen zusammen genau. In der Produktion, mit zum Beispiel Vereinen, die Frauen in Arbeit bringen in Ländern, wo sie eigentlich keine Arbeit finden. Also das ist so dieses Label for the people. Dann haben wir das Label for the planet. Das sind Produkte, die Umweltschutzprojekte unterstützen mit ihrem Umsatz oder eben auch, wo die Brands eigene Vereine haben, etc. Also wir haben relativ viele Kriterien, die wir uns anschauen und versuchen dann in den tiefen Interviews mit den GründerInnen rauszufinden, was ist die Motivation, wo soll es hingehen und geben dann in einem gewissen Rahmen Vertrauensvorschuss, lassen uns aber von den Brands auch versichern und unterschreiben, dass die Infos, die wir haben, wahrheitsgemäß sind, so dass man da ein Stück Credibility hat und in Zukunft werden wir die auch veröffentlichen, sodass man die als Kunde einsehen kann.
Ja, also wir veröffentlichen jetzt ja schon, also jede Brand hat ein Brand Profile auf Entire Stories. Man kann also alles, was wir wissen, auch nachlesen, aber wir wollen es quasi noch so ein bisschen standardisieren, dass wir quasi so einen Leitfaden, so ein Fragebogen quasi mit veröffentlichen. Ja.
Also habt ihr einen ziemlich starken Umweltansatz, ne? Also ökologisch, aber auch teilweise in den sozialen Bereichen, ja. Dass man sagt, okay, die Brand macht vielleicht umwelttechnisch, kann sie nicht so viel machen, macht aber im sozialen Bereich was Nachhaltiges. Okay, und wann ist bei euch so dieses starke Bewusstsein für Nachhaltigkeit entstanden? Also ihr wart ja vorher beide bei Paul Hewitt, da haben wir uns auch kennengelernt. Und dann habt ihr irgendwann gesagt, okay, wir machen uns jetzt selbstständig. Was war so dieser Moment, wo ihr gesagt habt, ey, ich muss jetzt selber irgendwie Verantwortung übernehmen, ich muss was in die Hand nehmen?
Das war weniger ein Moment als ein Prozess, würde ich sagen.
Okay.
Das war eigentlich, als wir angefangen haben, uns mit der Fashion-Branche noch intensiver zu beschäftigen und angefangen haben, mit den Brands zu sprechen und so unseren Businessplan auch geschrieben haben und die Marktforschung so ein bisschen gemacht haben und geguckt haben, wie sieht der Markt überhaupt aus und so. Da hat sich das so eingeschlichen und entwickelt, dass wir einfach an uns selbst gemerkt haben, dass sich unser Konsumverhalten irgendwie total verändert, weil man einfach nicht mehr guten Gewissens zum Beispiel zu H&M oder Zara oder Co. gehen kann. So. Und das hat sich eigentlich immer mehr verfestigt, bis wir irgendwann so eigentlich gar nicht geplant so ein Antikonsum-Jahr eingelegt haben.
Wann war das?
2020, also letztes Jahr.
Ah, okay. Also schon relativ spät, weil ihr hattet da ja schon gegründet.
Ja, genau. Und also das hat sich tatsächlich während der Gründung entwickelt, weil anfangs wollten wir auf so besondere Labels gehen. Da waren wir dann auch im Kontakt und in der Zeit hat sich das entwickelt.
Ja, also ich glaube, das ist auch einhergegangen mit grundsätzlichem Konsumwandel im Bereich Ernährung etc. Viele steigen jetzt ja so in der Bubble natürlich, aber es ist ja schon nachweislich eine Entwicklung dahin da, dass viele Menschen sich überlegen, ob sie Vegetarier oder Veganer werden. Und dann haben wir uns ja mit der Modeindustrie sehr in der Tiefe beschäftigt. Und ja, je tiefer wir reingegangen sind und je mehr wir hinterfragt haben, wo die Label, mit denen wir in Kontakt waren, produzieren und wie, und auch gesehen haben, wie schwer es für Label ist, nachzuvollziehen teilweise, wer an der ganzen Wertschöpfungskette beteiligt ist, desto tiefer sind wir reingegangen und haben dann gesagt, okay, wenn wir jetzt schon unser eigenes Ding machen und gerade noch in der Konzeptionsphase sind und noch nicht live sind, dann lass uns doch den Anlass jetzt nutzen und ein Impact-Business draus machen und auch irgendwie unseren Teil dazu beitragen, dass die Modeindustrie eine bessere wird, weil jetzt haben wir es ja selber in der Hand. So im Angestelltenverhältnis hat man ja immer nur begrenzten Spielraum auf der großen Skala, was zu entscheiden und eine Richtung vorzugeben. Und da war der Moment, wo wir gesagt haben, jetzt gerade alles ist offen, wir können alles machen, was wir wollen, dann lass es uns jetzt direkt richtig machen und dann da voll auf Nachhaltigkeit gehen.
Ja. Und das ging auch ein bisschen einher, zumindest bei mir, mit so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklungsprozess quasi. Das kam so alles in die gleiche Zeit. Also ich bin irgendwie zu der Zeit auch wirklich erstmalig so richtig politisch geworden und hatte auch das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht mehr anders geht, als Verantwortung zu übernehmen. Und ja.
Ja, es ist halt Klimawandel, ne? Viele Leute werden jetzt vegan. Das ist ja schon ein ziemlich holistischer Ansatz und klingt auch sehr intensiv. Also wie könnt ihr das umsetzen? Ihr habt erzählt, ihr seid drei Leute sucht jetzt auch Mitarbeiter. Wie macht ihr das?
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also wir strugglen da auch immer mal wieder. Es ist auf jeden Fall eine sehr große Vision, die wir haben. Und wir haben, glaube ich, schon viel geschafft, aber es ist auch immer wahnsinnig viel zu tun. Ich glaube, das A und O ist, dass man sich fokussiert und dass man gut priorisiert. Das hilft uns zumindest immer, weil wir haben immer mal auch wieder so Momente, wo wir so denken, okay, fuck, was als nächstes? Aber da sind wir als Team, glaube ich, auch ganz gut, immer mal dann so ein Sparring-Meeting zu machen, wo wir schauen, was liegt gerade bei wem, was ist wie wichtig, was sind die großen Meilensteine, die wir dieses Jahr erreichen wollen und dann rückwärts zu rechnen und alles andere, was dann vielleicht nicht so wichtig sind, entweder rigoros rauszustreichen oder nach hinten zu priorisieren oder abzugeben, weil anders wäre es sonst nicht möglich.
Aber da nimmt man sich auch mal die Zeit und macht einen Podcast.
Genau.
Selbst und jetzt hier auch mit uns. Ja, das freut mich. Also ihr sucht jetzt gerade Mitarbeiter. Gestartet seid ihr aber nebenberuflich, habt ihr erzählt. Ne? Also dass ihr nicht einen harten Cut hattet, sondern das nebenbei erstmal gestartet habt. Erzählt mal von der Phase so.
Also ich glaube, man hätte auch direkt Vollzeit reinstarten können. Ich weiß gar nicht, ob ich empfehlen würde, das Teilzeit nebenbei zu starten. Bei uns war aber das Ding, dass wir, also Elena und ich, wir haben uns zusammengesetzt und hatten diese Vision bei so einem Weinabend quasi und haben überlegt, okay, warum machen wir nicht eigentlich unser eigenes Ding? Weil wir schon immer viel gearbeitet haben und sehr ambitioniert und sehr eigeninitiativ und hatten dann Bock, was Gemeinsames zu machen, weil wir als...
Ja. Also die Vision war im Prinzip erstmal zu sagen, wir wollen was Eigenes starten. Oder die Vision war schon so klar, es ist am Ende irgendwie dieses nachhaltig Gesamte.
Ja, da kannst du vielleicht ein bisschen besser was zu erzählen, weil die Grundidee kommt ja von dir.
Also die ganz ursprüngliche Idee hat eigentlich kaum noch was damit zu tun, was es jetzt ist. Weil da ging es eigentlich um, also ich war irgendwann mal in Berlin und dachte mir, okay, hier sind doch eigentlich super viele kleine Stores mit mega besonderer Kleidung. Und ich kannte mich in Berlin aber nicht aus und dann habe ich gegoogelt und habe nichts gefunden. Und dann dachte ich, okay, irgendwie muss es doch möglich sein, so die
eine Plattform für kleine
Läden,
so eine Art Label Finder.
Ja, genau, so eine Art Store Finder, genau, die von Stores, die man nicht so kennt, die nicht so Mainstream sind. Und das war eigentlich so die Grundidee und dann ging es rüber zum, okay, aber das ist halt super schwer aufzubauen, so, dafür brauchen wir erstmal in den großen Städten irgendwie ein Netzwerk an Leuten, die uns die Stores ranbringen. Also das war, kann man sich ja vorstellen, ist eigentlich eine Katastrophe für
eigentlich so ein bisschen Lieferando auf Fashion Store-Ebene, ja, oder? Dass man, weil im Endeffekt ist es da ja auch so, die kleinen Restaurants machen halt in der Regel kein Online-Marketing, sind deswegen nicht so sichtbar und das ist dann die Lösung. Das wäre im Prinzip dann der Ansatz, oder?
Genau, ja. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, okay, wir müssen das digital machen und dann haben wir uns eben auf besondere Brands fokussiert, die halt einen E-Commerce, einen Online-Shop hatten und haben dann eben, während wir uns damit beschäftigt haben, gemerkt, okay, es muss Richtung Nachhaltigkeit gehen und das haben wir alles in, also wir haben quasi der Prozess hin zur Kündigung und wir machen was Eigenes, war tatsächlich relativ kurz. Wir haben
Wochen vielleicht.
Ja, echt? Tatsächlich. Ja, wir haben, also ich habe die Idee von diesem Store-Finder schon ein bisschen länger mit mir rumgetragen und habe Jacqueline dann einfach mal davon erzählt, weil wir uns einfach mega gut verstanden haben, weil wir wussten, wir können gut zusammenarbeiten, wir haben das gleiche Wertesystem so und die gleiche Art zu arbeiten einfach. Und dann habe ich ihr das quasi einfach mal erzählt, bei mir in der WG in Oldenburg, bei so einem Weinabend. Und sie meinte so, ja, macht voll Sinn.
Ist doch geil, lass machen.
Ist doch cool. Und dann haben wir tatsächlich nach 3 Wochen gekündigt und sind dann nach Hamburg gegangen, haben uns hier jeweils noch eine Teilzeitstelle gesucht. Und dann nebenbei quasi dieses Projekt vorangetrieben. Also haben quasi Brands kontaktiert, haben herausgefunden, wo sind eigentlich die Needs, was brauchen die Brands eigentlich, damit wir die Präsenter zeigen können, was brauchen denn die EndkonsumentInnen, damit die uns finden, was sind eigentlich die Bedürfnisse, was sind die Pain Points, was sind, wie sieht der Markt eigentlich aus? So, und haben dann mit einer vorläufigen Website gestartet, wo wir quasi die Brands einfach mal vorgestellt haben, um Feedback einzusammeln, um aber auch schon ein bisschen so eine Art Visitenkarte zu haben, wie unser Look ist, wie wir es uns vorstellen, so damit wir halt einfach was zeigen konnten. Und so ging es eigentlich los und haben dann relativ groß gedacht schon. Und dann war viel, viel Zeit ist dabei raufgegangen, dass wir quasi erstmal unser wirkliches Starting-Modell gefunden haben. Also, dass man quasi erstmal von so einer riesengroßen Vision mit, wir entwickeln jetzt eine App und dann sind da 100 Labels drauf und dann ist so und so viel Traction da drauf und so weiter, erstmal realistisch checkt, was ist überhaupt machbar mit unserer Teilzeitzeit hier gerade.
Was war so die Vision da? War das so das Zalando in nachhaltig, kann man das so sagen?
Also diese ursprüngliche Idee war eigentlich eher so eine Online- und Offline-Finder-App von besonderen Labels. Und dann...
Wir hatten aber auch echt wenig Ahnung am Anfang von Geschäftsmodellen. So.
Ja.
Also wir haben auch 100 mögliche Geschäftsmodelle durchgerechnet und Erlösströme, weil wir erstmal überlegt haben, also wie wollen wir das monetarisieren? Soll... Gerade wenn du online und offline kombinierst, was damals noch das Thema war, machst du es über QR-Codes an den Scheiben? Woher weiß ich, dass die Leute dann gerade im Shop sind? So wie
schon eine Mammutaufgabe, ne?
Ja, wie connectet man das mit den Kassensystemen quasi? Und das war halt absolut super wild und sehr groß. Und da brauchten wir erstmal einen Moment zu schauen, okay, wir müssen viel kleiner starten und viel zentrierter, viel fokussierter.
Ja, wir haben dann ganz viele Business Canvases gemacht,
ja.
Ganz viele Plattformmodelle und so und haben, wir haben wirklich schon sehr im Detailgrad auch geplant. Also wir haben auch einen fertigen Businessplan einfach, den wir nie wieder angeguckt haben eigentlich bis jetzt.
Also falls wir doch nochmal die Storefinder-App irgendwann machen wollen.
Dann liegt es in der Schublade. Und ich glaube, so bei Gründern, wenn man jetzt manche fragt, die sagen, ich würde niemals zu zweit gründen oder ich habe es gemacht, ich würde es niemals nochmal machen. Andere sagen, beste Entscheidung überhaupt, am liebsten mit noch mehr Leuten. Wie ist es bei euch? Also wie sind eure Erfahrungen bisher so?
Sucht euch die richtigen Leute, würde ich sagen. Es ist nicht einfach, die richtigen Leute zu finden, weil man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass es immer zu... Also es kann immer zu Schwierigkeiten kommen. Es kommt immer irgendwann an einen Punkt, wo man mal nicht einer Meinung ist. Und dann ist es halt extrem wichtig, dass man den anderen oder die andere so gut kennt, dass man Lösungen findet, dass man aber auch auf Augenhöhe irgendwie miteinander diskutieren oder sprechen kann, dass man die Stärken des anderen kennt und auch weiß, wo ist das Ende meiner Kompetenz und wo fängt ihre an, dass man nicht dauerhaft versucht, dem anderen reinzureden, sondern sich gegenseitig irgendwie auch so Freiräume lässt.
Also ehrlicherweise ist es wie eine Beziehung.
Ja.
Also man muss sich gut kennen, man muss sein Gegenüber gut kennen und ständig im Austausch darüber bleiben.
Ja, man sagt ja nicht umsonst, es ist wie eine Hochzeit.
Ja, genau. Also man muss halt, also die Kommunikation ist ja quasi, die wird ja öfter einfach mal wieder refreshed, weil man dann, dann kommt irgendwie so, ey, das habe ich gerade voll persönlich genommen, so warum eigentlich? Und dann ist es ja schon so, dass man daran arbeitet, wie man auch in einer Beziehung daran arbeitet, damit es halt funktioniert. Aber mal davon ganz abgesehen, rein fachlich und rein von der Motivation her, besonders am Anfang und vom Sparring und so, würde ich immer wieder zu zweit gründen. Ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwann gesagt hätte, das ist auswegslos so.
Ja, es hängt natürlich auch ein bisschen von der Komplexität und von der Größe der Unternehmensidee ab, die man machen will. Es gibt Sachen, die kann man, glaube ich, alleine super gut bootstrappen und auch wenn das zum Beispiel sehr eng mit der eigenen Persönlichkeit verknüpft ist oder sehr eng mit dem eigenen Lebenslauf oder so, dann macht es total Sinn, es alleine zu machen. Aber je größer und je komplexer, desto einfacher ist es, wenn man die richtigen Leute hat, da direkt mit einem Sparring im Gründerteam zu arbeiten und Kompetenzen gegenseitig zu ergänzen. Weil bei so einem großen Skillset ist es fast unmöglich, alles in einer Person mitzubringen. Und wenn doch, ist auch da die Zeit irgendwann einfach ein limitierender Faktor. Man kann sich nun mal nicht dreiteilen.
Ja, dreiteilen ist ein gutes Stichwort. Ja. Ihr habt dann ja irgendwann, habt ihr ein Stipendium bekommen. Und habe dann auch einen Co-Founder noch mit ins Boot geholt. Erzählt mal was zu eurer Adoption.
wir haben ja ein technisches Produkt, so ein Marketplace. Und deswegen war es unablässig, sich irgendwann einen CTO dazu zu holen. Also jemanden, der das Technische übernimmt. Und glücklicherweise haben wir da im Sommer letzten Jahres Cedric gefunden. Und der ist seitdem dabei. Wir hatten vorher ein bisschen Weg damit, jemanden zu finden, einmal auf persönlicher Ebene und auch auf fachlicher Ebene. Und deswegen sind wir mega happy, dass Teddy jetzt dabei ist.
Ja, da ist wahrscheinlich dann das Skillset irgendwo komplett oder sagt ihr, jetzt gibt es noch Baustellen, die ihr füllen müsst, ergeben sich wahrscheinlich sowieso immer im Prozess, oder?
Ja, es gibt immer irgendwelche Kompetenzen, die man vielleicht mitbringt, aber auch nicht so gerne macht. Das ist ja auch eine Frage. Also will ich mich nur auf das fokussieren, was ich wirklich gut kann und wo ich weiß, dass ich uns richtig vorantreiben will, oder will ich so viel wie möglich machen, nur weil es vielleicht möglich ist? Und also wir haben von Anfang an alles selber gemacht. Wir haben bis jetzt noch nie mit einer Agentur für irgendwas zusammengearbeitet. Jetzt das erste Mal, dass wir einen Bereich, aber auch nur auf Projektbasis, einmal kurzzeitig outsourcen, einfach aus Kapazitätsgründen. Aber wir schauen schon sehr genau, was können wir und wo können wir uns und unsere Kompetenzen maximal sinnvoll und effizient einsetzen, und Sachen, die wir eben nicht so gut können und wo wir sehen, wir müssen uns da ewig einarbeiten und die Lernkurve ist sehr flach, dann geben wir das lieber ab.
Ja, wobei es halt generell so ist, zumindest ganz am Anfang, dass man sich erstmal mit jedem Thema beschäftigt, weil Man kann halt auch nichts outsourcen, was man überhaupt nicht versteht. So.
Ja, ein Grundverständnis macht immer Sinn.
Ja,
Und ihr habt jetzt schon viel darüber erzählt, wann es bei euch irgendwo Klick gemacht hat oder was der Prozess war hin zu diesem Thema und das weiter voranzutreiben. Habt ihr so einen, ich sag mal, Endgame, so ein Endlevel, wo ihr sagt, okay, wenn wir das geschafft haben, dann sind wir happy? Und was treibt euch quasi an, diese Vision jeden Tag voranzutreiben?
Also, wenn du so fragst, wenn man das geschafft hat, dann ist man happy, dann ist es eigentlich eine grundsätzliche Änderung der Wahrnehmung und der Wertschätzung von Mode und eine grundsätzliche Änderung im Konsumverhalten der Menschen. Weil eigentlich ist es das, worum es uns geht. Also die wirklich Slow Fashion zum neuen Standard zu machen, dass es eigentlich sowas wie Fast Fashion gar nicht mehr gibt. Weil unter den Bedingungen darf einfach nicht produziert werden. Das darf es einfach nicht mehr geben. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Und da muss halt vor allem im Konsumverhalten was verändert werden oder sich verändern. Ja,
und wenn wir es schaffen, dass möglichst viele Menschen sagen, weil ich seit einigen Jahren Entire Stories folge oder weil ich Entire Stories Kunde bin oder so, kaufe ich weniger und bessere Mode, dann würde ich sagen, Mission accomplished quasi. Und das gilt es dann ja so weit wie möglich zu verbreiten. Ja. Wo man da jetzt einen Punkt machen will, ist die Frage. Oder ob es je mehr, desto besser ist. Also Wachstum steht ja immer in einem ökologischen und sozialen Rahmen irgendwie. Und wir sind nicht die Firma, die endloses Wachstum anstrebt, sondern Wachstum in gesunden ökologischen und sozialen Rahmen. Aber so wie da Wachstum möglich ist, glauben wir, dass wir da zu einem positiven Wandel beitragen können. Weil jeder, der statt einem Fast-Fashion-Shirt ein Fair-Fashion-Shirt kauft, und zwar nicht im gleichen Rahmen, sondern in einem geringeren Ausmaß, also seltener und dafür besser, trägt ja auf jeden Fall zu einer Verbesserung bei.
Ja, also im Prinzip ist es viel auch dann letztendlich beim Endkunden, also beim Nutzer, wo sich was ändern muss, aber auch bei den Marken. So wie ich das verstehe, möchtet ihr ein Vorbild der Branche werden? Irgendwo ein bekanntes Vorbild, für viele seid ihr es wahrscheinlich schon, die euch kennen, einfach aufgrund der Ambition und wie ihr es macht. Wer sind denn so die, ich sag mal, bekannteren Vorbilder oder auch unbekannteren Vorbilder in der Branche, die es einfach, oder die Marken, die es schon richtig gut machen?
Also ich glaube, sehr über die Grenzen von Deutschland hinaus bekannt sind so Veja, die Sneaker-Brand, die sind ja sehr bekannt dafür, eben faire Sneaker zu machen, vegane Sneaker zu machen. Innerhalb von Deutschland ist auf jeden Fall Armed Angels ein Player.
Ehrlich Textil
zum Beispiel. Dann Patagonia.
Ja.
Seit ewigen Zeiten auch schon. Natürlich gibt es auch so Label wie Hess Natur oder so, die extrem für Nachhaltigkeit stehen, auch schon seit, ich glaube, über 25 Jahren. Aber wir gehen ein bisschen mit einem anderen Designanspruch ran. Also eins unserer Ziele ist eben nicht nur Fair Fashion zum Standard zu machen, sondern auch zu zeigen, dass es stylisch und fashionable sein kann.
Ja, aber wir sehen es ja auch so ein bisschen als Methodik, weil wir glauben halt total fest daran, dass nachhaltigere Mode nur spannend sein kann und nur, also dass man es nur wirklich konsumiert, wenn es auch Bock macht. Und dazu braucht es halt auch ein bisschen Look und Inspiration.
Ja klar, es muss am Ende, dafür ist Mode halt auch irgendwo da,
ja, genau,
dass man sich wohlfühlt, dass es gut aussieht,
ja,
oder dass es den eigenen Geschmack trifft. Aber wie du schon sagst, es muss irgendwo miteinander zu kombinieren sein. Was haltet ihr oder was sind so die Ansätze, wo ihr sagen würdet jetzt für kleinere Brands oder auch, naja, es gibt ja auch viele, die sagen, ich würde gerne was starten im Bereich Fashion. Da ist es natürlich relativ einfach, diesen Switch, es ist ja gar kein Switch, sondern die Ausrichtung zu bestimmen. Ne, wenn man jetzt sagt, okay, ich starte, dann nehme ich beispielsweise Bio-Baumwolle statt der normalen. Oder, was sind so eure Tipps für Leute, die da starten wollen? Ich meine Themen Print-on-Demand und so weiter und so fort. Ist, glaube ich, euer täglich Brot, oder?
Was wir Labels empfehlen würden, ist entweder mit sehr kleinen Fabriken zusammenzuarbeiten und also sich erstmal Zeit zu nehmen für die Recherche, für die Marktrecherche, für die Produzentensuche, weil es ist gar nicht so easy, da welche zu finden. Also wir sehen durchaus auch ein Need im Markt, dass es da eine Art Netzwerk am Ende gibt, wo junge GründerInnen, die Brands gründen wollen, quasi sich einem Netzwerk anschließen und da schon Produzenten finden, Materialien finden. Wir haben auch schon mal in so eine Richtung gedacht für die Zukunft. Das ist gerade noch...
Es ist noch sehr Zukunftsmusik, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll. Also jetzt
so ein Sourcing-Network im Prinzip, man sagt, da gibt es auch so Verified Partners.
Genau. Ja, wir haben mal drüber nachgedacht, dass es auf jeden Fall sinnvoll wäre, quasi so der Anlaufpunkt für upcoming sustainable fashion brands zu werden. Also quasi zu sagen so, ey, hier findest du nicht nur eine Reichweite und Leute, die deine Mode potenziell kaufen, sondern auch ein Netzwerk von produzierenden Städten, die alle geprüft sind, auf die du dich verlassen kannst. Wir wissen, wo die Rohstoffe herkommen, aber hier findest du zum Beispiel auch Content-Creator, mit denen du dir wirklich eine gute Brand aufbauen kannst. Da können wir irgendwie Cost-Sharing-Modelle entwickeln, sodass sich Brands zusammentun. Wir können Sharing-Modelle entwickeln, indem wir sagen, ey, ihr benutzt die gleichen Materialien, geht doch zu dem Produzenten, damit ihr eure Abnahmemengen quasi matcht und früher in Produktion gehen könnt. So, da gibt's auf jeden Fall total viele Synergieeffekte, wo noch ganz viel Potenzial drin liegt. Und wir denken auf jeden Fall auch in so eine Richtung, weil wir glauben, der Markt braucht es. Aber das ist halt jetzt gerade für uns eine viel zu große Challenge. Und wir glauben halt auch, es macht Sinn, sich jetzt gerade erstmal auf die eine Sache zu fokussieren, damit man sich dann in sowas rausentwickeln kann. Und dann kann man natürlich auch über so, also dann spricht man natürlich auch über ein Circular Business Modell so. Und das ist schon was, wo wir langfristig auf jeden Fall hinwollen.
Okay, und eure Empfehlung für Brands, die jetzt schon relativ etabliert sind, da jetzt irgendwie in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, wo vielleicht auch das Produkt es nicht so hergibt. Was sagt ihr, sind so Maßnahmen einfach, um den Fußabdruck zu verbessern?
Am einfachsten und am meisten in der Hand hat man ja auf jeden Fall Versand, Verpackung und Versand. Da kann man auf jeden Fall super schnell, wenn man das will, nachhaltiger werden mit Systemen wie Repack zum Beispiel, was ja diese mehrfach verwendbaren Versandtaschen sind, mit denen man an Kunden verschicken kann. Kunden packen die wieder in die Post, dann geht die zurück an Repack, da werden die wieder aufgearbeitet und dann können die wieder weiterverwendet werden. Also da wird schon mal Müll reduziert oder eben anstatt Plastik kompostierbare Versandtaschen oder Einschlagpapier etc. verwenden. Da gibt es schon sehr viele nachhaltige Möglichkeiten, die man verwenden kann, was relativ einfach umsetzbar ist, mit DHL Go Green verschicken, anstatt mit klassisch DHL sozusagen. Oder Fahrradkuriere, da gibt es mittlerweile schon Anbieter, die in unterschiedlichen Städten von Pickup-Points die Ware zum Kunden lassen, Fahrrad
bringen. So in Richtung letzte Meile.
Genau, das hat man als Marke ja zu 100% in der Hand. Da kann man also sehr schnell umschiften. Alles andere ist natürlich komplexer, aber auch möglich. Da hängt es dann immer davon ab, wie ehrlich und wie dringend ist das Bestreben der Brand. Also dringend ist es aus unserer Sicht natürlich zu 100%. Aber was und wie viel will da gemacht werden?
Also,
und da muss man die Lieferkette aufräumen.
Genau, aber im ersten Schritt würde man sich ja erstmal anschauen, was ist mein Produktportfolio und woraus besteht es? So, welche Materialien benutze ich aktuell und wie kann ich sie ersetzen? Und wenn man dann zum Beispiel schaut, so meine Pullover bestehen noch zu 20% aus Polyester, kann ich das Virgin Polyester im ersten Schritt tauschen gegen recyceltes Polyester? Kriege ich es vielleicht auch schon im ersten Schritt hin, einen Monostoff zu verwenden anstatt ein Mischgewebe? Und dann mit den Produzenten sprechen und schauen, so was kann man machen? Kann ich das hier weiter produzieren? Und wenn nicht, die Produktion wechseln.
Wenn es das Produktportfolio hergibt, vielleicht Repair-Systeme, je nachdem, was man vertreibt. Also kann man vielleicht nicht nur neu verkaufen, sondern auch Altware in Anführungsstrichen wieder annehmen, reparieren, recyceln. Also versuchen, so zirkulär wie möglich das Business auszurichten und vielleicht die Produkte, die schon im Umlauf sind, die gut sind, einfach wieder aufarbeiten. Ich meine, es gibt extrem viele Marken, die so hochwertige Produkte herstellen, aber vielleicht nicht nachhaltig, dass sie seit Jahren irgendwie ein krasses Qualitätsversprechen haben, die dann auch einfach weiter im Kreislauf bleiben können, wo vielleicht nur irgendwelche Einzelteile angeboten werden müssen, damit der Kunde das selber reparieren kann oder austauschen kann. Sei das jetzt zum Beispiel bei einer Kaffeemaschine irgendwie irgend so einen Silikonring oder so, den man dann mal erneuern muss. Und ansonsten ist sie noch top, anstatt direkt eine neue Maschine zu verkaufen. Da verzichtet man natürlich auf Marge, aber am Ende ist die Frage, was will man? Will man das Business nachhaltiger ausrichten? Und das geht auch mit einem Umsatzanspruch. Also nur weil man nachhaltiger sich aufstellt, heißt das nicht, dass einem die komplette Marge wegbricht. Es muss halt nur im gesamten Businessmodell stimmig sein.
Ja. Man sieht es ja auch in anderen Bereichen, ne? Also gerade auch, wenn wir jetzt in die Fleischindustrie gucken, da merkt man es ja auch. Die Leute sind auch wirklich, also einige oder viele sind bereit, mehr Geld auszugeben. Mhm. Und dann stellt sich die Frage ja eigentlich nicht, weil dann kannst du es eigentlich auf den Kunden umlegen. Da ist wiederum das Thema, was ihr jetzt ja auch wirklich vorantreibt, dieses Bewusstsein überhaupt zu schaffen. Nicht nur bei den Anbietern, sondern eben auch bei den Kunden. Und ihr habt gerade gesagt, dass ihr euch jetzt erstmal so auf euren Kern fokussieren wollt. Das ist höchstwahrscheinlich eben das weiter voranzutreiben, weitere Brands andocken, Marketing machen, um einfach noch mehr Awareness zu bekommen. Jetzt habe ich viel gesagt, aber was sind denn so die nächsten Steps? Also was kann man von euch erwarten und wie ist vielleicht auch die Struktur dahinter?
Mhm. Gerade sind wir erstmal dabei, unser Portfolio zu erweitern, so wie du schon gesagt hast. Also es geht uns jetzt vor allem darum, dass jeder, der auf unsere Plattform kommt, entsprechend seines Produktwunsches, ob er jetzt eine Winterjacke sucht oder einen Wollpulli oder eine Chino oder einen Rock, also Kunde oder Kundin, dass sie fündig werden bei uns. Wir haben vor ein, zwei Monaten unseren Shop gelauncht, haben jetzt noch mehr Transparenz auf der Seite. Also als Kunde kann man jetzt unter jedem Produkt auch sehen, was das Produkt besser macht in Form von so kleinen Icons. Das war uns super wichtig. Das heißt, man kann schon beim Durchscrollen der Produkte sehen, okay, das ist aus Biobaumwolle, das ist recycelbar, das ist vegan, das ist upcycled. Also wenn man sich einmal unsere Icons anguckt, dann kann man quasi auf einen Blick sehen, was macht das Produkt nachhaltiger als ein konventionelles, als eine konventionelle Alternative. Und dann ist bis Ende des Jahres vorrangig die Effizienzsteigerung unserer Geschäftsprozesse so ein bisschen Thema. Also wir sind jetzt ja mit einem relativ Lean-Startup-Ansatz rangegangen, haben viele Tools genutzt, die am Anfang relativ günstig waren. Da steigen wir jetzt um auf irgendwie Tools, die uns mehr Wachstum und Effizienz irgendwie schaffen können. Wie doll dürfen wir spoilern, so ein paar Sachen?
Gerne, doll.
Ja. Also wir überlegen, das ist noch nicht fix, aber wir sind da in der Planung, so eine Art eigene Kollektion zu machen, so eine Charity-Collection. Da können wir noch nicht zu viel erzählen, was das sein wird und wie das aussehen wird, aber unser Gedanke dahinter ist ein soziales Projekt oder ein ökologisches Projekt zu unterstützen. Und mit der Kollektion in so einer relativ limitierten Auflage Awareness dafür zu schaffen und mal anzutesten, auch ob quasi so limitierte Kollektionen, die es hier und da mal gibt, die einfach Awareness schaffen sollen, für uns funktionieren.
Ja, und es geht halt auch ganz viel darum, was du gerade schon angesprochen hast, einfach intern zu optimieren, weil wir haben uns ja jetzt zu dritt so ein bisschen eingespielt, aber natürlich, je mehr Brands wir haben und je mehr Traction auf der Plattform, desto mehr steht auch an. Das heißt, es kommt, es ist einfach jetzt wesentlich mehr Arbeitsaufwand als noch vor ein paar Monaten und entsprechend haben wir gerade schon kurz angeschnitten, so stellen wir jetzt die ersten PraktikantInnen ein und das muss natürlich auch alles quasi so laufen, dass das sinnvoll ist, dass die Ressourcen sinnvoll genutzt werden. Wir haben unser Performance-Marketing von vor ein paar Monaten aufgesetzt und sind da halt ständig am Optimieren. Sind im Austausch mit Business Angels und strategischen Kooperationen und Partnerschaften.
Genau. Also die nächsten Monate sind bei uns vor allen Dingen Wachstum eigentlich. Also gewisse KPIs, die wir definiert haben bezüglich Umsatz, bezüglich Nachhaltigkeit, bezüglich Kundenakquise, dass wir die erreichen, um da einfach bekannter zu werden, mehr Leute zu erreichen und den Impact, den wir haben können, so also bestmöglich zu vergrößern in einem gesunden Rahmen.
Ja, also Nachhaltigkeit und Business in Einklang bringen und quasi ein Proof of Concept leisten ersten und beweisen, dass da ein Markt da ist, dass da Leute da sind, die das interessiert, dass sowohl B2B-seitig als auch B2C-seitig beide Anspruchsgruppen betreut werden können entsprechend und organisiert werden können, dass wir Prozesse automatisieren können, wobei wir auch tatsächlich schon von Anfang an so viel wie möglich automatisiert haben. Ja.
Und Mental Health nicht aus den Augen verlieren.
Und Selbstorganisation.
Definitiv, da muss auf jeden Fall die Balance gehalten werden. Aber mega, mega inspirierend. Also ich glaube, dass ihr wirklich da sehr wertvolle Arbeit leistet, dass ihr für viele ein Vorbild seid. Ich war mir dessen schon bewusst, deswegen habe ich euch eingeladen und danke nochmal, dass ihr heute so viel geteilt habt, dass man so viel von euch da erfahren durfte. Und ich glaube, alle sind gespannt, was da noch kommt. Ich bin überzeugt davon, dass es erfolgreich sein wird.
Danke.
Danke, Elena, und danke, Jacqueline.
Dankeschön.
Danke dir.
Das war Normal Gets You Nowhere. Mehr von Born Originals findest du auf bornoriginals.com. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast auch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.